Das ist so nicht richtig. Beschäftigte sind nicht durch Drohung dazu aufgefordert worden, von einem Beitritt einer Gewerkschaft oder zur Leistung einer Unterschrift für die Anerkennung der Gewerkschaft Abstand zu nehmen. Jeder Mitarbeiter T-Mobile US hat das Recht, in freier Meinungsbildung Gewerkschaften zu bilden bzw. diesen beizutreten. An 3 Standorten der T-Mobile US haben wir Gewerkschaften. Die Tatsache, dass bei T-Mobile US 3 geheime Wahlen streng nach dem US-Arbeitsrecht abgehalten worden sind und in 2 dieser Wahlen die Mitarbeiter für eine gewerkschaftliche Vertretung abgestimmt haben, entkräftet diesen Vorwurf. T-Mobile US würde seine Beschäftigten entsprechend einschüchtern. Frau Wachowski stellt die Frage nach der gleichberechtigten Teilhabe als Führungsaufgabe und wer die Verantwortung dafür tragen würde. Die Umsetzung des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe sowie die Entwicklung weiblicher Talente ist Führungsaufgabe und wird kontinuierlich bei uns verfolgt. Aus diesem Grund wurden spezifische Kennziffern zur Messung des Erfolges der einzelnen Aktivitäten definiert, sowie für jedes Segment und für jede Legaleinheit individuelle Ziele zur Erreichung der Frauenquote auf Basis des aktuellen Status definiert. Darüber hinaus haben wir im Rahmen unseres Fair Share Programms verbindliche Zielwerte entlang der gesamten Talent Pipeline eingeführt, die wir seither überwachen und im Falle von Barrieren mit entsprechenden Maßnahmen auch darauf reagieren können. Die Verantwortung der Zielerreichung liegt in den einzelnen Segmenten. Die definierten Kennziffern zur Zielerreichung und Zielsetzung für die Folgejahre werden quartalsweise erfasst und halbjährig in den Vorstand und den Aufsichtsrat berichtet. Darüber hinaus beinhaltet die Berichterstattung für die Frauenquote auch die Nachverfolgung der bisher eingeleiteten Maßnahmen sowie die zukünftige Maßnahmenplanung pro der entsprechenden Einheit. Nochmal zu Frau Wachowski. Bereits 2010 hat sich die Telekom das Ziel gesetzt, die Frauenquote in Fach- und Führungspositionen nachhaltig zu erhöhen und dieses Ziel konsequent verfolgt. Um dieses Ziel zu erreichen, steuern wir unsere Programme zur Umsetzung der Frauenquote systematisch durch Zielwerte entlang der gesamten Pipeline, wie ich es eben beschrieben habe. Zu diesem Zweck werden intern regelmäßige Evaluierungen durchgeführt, die aussagekräftige Kennzahlen zur Belegschafts-, Beförderungs- und Vergütungsstruktur liefern. Anhand dieser Kennzahlen werden Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils dann in den einzelnen Funktionsbereichen geprüft. Es gibt Bereiche, wo die Frauen sehr stark sind. In anderen Bereichen ist auch die klassische Akademie und die Rekrutierung schwieriger. Alle Informationen, die wir im Geschäftsbericht zum Thema Frauenquote und Frauenanteil veröffentlichen, werden vorher von einem Wirtschaftsprüfer, von unserem Wirtschaftsprüfer PwC, überprüft. Darüber hinaus wurden klare und umfangreiche Prozesse und Regularien zur Beförderung und Besetzung der Stellen definiert. Diese Initiativen haben auch bereits merkbare Erfolge im Unternehmen gezeitigt. Insbesondere in Aufsichtsräten können wir mittlerweile einen Frauenanteil von 38% verzeichnen. Neben den regelmäßigen internen Untersuchungen haben wir in den vergangenen Jahren aber auch externe Zertifizierungsprogramme zur Analyse der Vergütungsstruktur bei Frauen durchgeführt. So 2012-13 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten Programm LOGIP-D. Und das Ergebnis war damals, die Entlohnungssysteme der Deutschen Telekom sind wettbewerbsfähig, leistungsorientiert. Das Geschlecht ist kein Kriterium für die Entlohnung. Und vor dem Hintergrund führen wir uns auch an diese Zielsetzung gebunden. In den zurückliegenden Jahren haben wir dabei trotz Ausnahmen in Einzelfällen kleinere Unterschiede festgestellt und danach auch sofort korrigiert. Das war zu dem Thema Frauenquote. Dann habe ich das Thema Kundenzufriedenheit. Lassen Sie mich vielleicht eine Bemerkung vorab an Sie richten. Erstens, jede Kundenbeschwerde, wenn wir Fehler gemacht haben, tut uns das leid und wir entschuldigen uns bei den Kunden für die Unannehmlichkeiten, die daraus entstanden sind oder daraus entstehen könnten. Es ist unser absolutes Anliegen, jeden Kunden auf dem höchsten Niveau zufriedenstellen. Das tun wir alleine aus dem Selbstzweck als Unternehmen zukünftig erfolgreich zu sein, unsere Beschäftigung zu sichern in dem Unternehmen. Und es ist unser absolutes Anliegen, dass wir die höchste Zufriedenheit haben, was die Kunden in Deutschland betrifft. Bei über 1 Million Kundenkontakte, die wir momentan in der Woche haben, ist es relativ schwierig, dass Sie jeden Kunden so bedienen, wie das möglich ist. Wenn uns das nicht gelingt, dann müssen wir uns weiter anstrengen. Ich habe in der Sitzung im letzten Jahr als auch in der Sitzung heute darauf hingewiesen, dass wir alles dafür tun werden, dass wir den führenden Kundenservice im Telekommunikationsumfeld anbieten können. Wie messen wir das? Wir haben ein umfangreiches Kennzahlenblatt. Da sind ja Zehntausende von Menschen beschäftigt. Dass das den Rahmen hier sprengen würde, alle diese KPIs oder diese Kennzahlen Ihnen zu nennen. Das sind sowohl die Service-Level in den Callcentern, das ist die Pünktlichkeit, die wir haben in den Außendienstthemen und das ist auch die Ende-zu-Ende-Betreuung von Kunden in Umzugsfällen oder in anderen Themen. Wir haben, wenn man sich die objektiven Zahlen anschaut, deutliche Verbesserungen in unserem Kundenservice über die Fläche, über die Vielfalt der Kundenzahlen in den letzten Jahren erzielt. Und auch gerade jetzt in dem ersten Quartal haben wir sehr, sehr gute Servicequalitäten, die wir messen. Das sind übrigens keine eigenen Studien, sondern das sind externe Studien, die durchgeführt werden, zum Beispiel wie das Magazin Focus Money oder der Business Excellence Award oder andere Themen. In Europa wird überall extern der Kundenservice gemessen. Dazu befragen wir über eine unabhängige Institution die Kunden über ihre Serviceerfahrung. Vielleicht haben Sie selber schon mal einen derartigen Antwort gehabt, dass wir genau wissen mit der sogenannten Trim-Analyse, wie entsprechend die Kundenzufriedenheit ist. Und ich kann Ihnen auch versichern, ich stehe nicht nur im Elfenbeinturm, sondern ich weiß ganz genau, nach 17 Jahren Telekom-Erfahrung mit Verantwortung in allen Bereichen in der Deutschland, genau was draußen los ist. Ich war gerade noch vor dem letzten Monat mit einem Techniker unterwegs, um mich über die Servicequalität in der Flächenorganisation entsprechend schlau zu machen. Frau Schnicke, ich habe zu dem Thema Kundenbeschwerden ja ausführlich auch in der Rede Stellung genommen. Für die Beschwerdemengen im Festnetz und Mobilfunk sind rückläufig. Wir analysieren Beschwerden systematisch und leiten daraus eine Vielzahl von Maßnahmen ab, um die Ursachen zu beseitigen. Viele Maßnahmen sind bereits realisiert und zeigen ihre Wirkung. Wir messen unseren Erfolg anhand der eingehenden Beschwerden und dem Feedback aus den Kundenzufriedenheitsbefragungen. Zudem haben wir diese Kennzahlen auch in unseren Zielen für die Mitarbeiter verankert. Auch das ist nicht normal, dass die Ziele für alle, inklusive dem Vorstand, an der Kundenzufriedenheit orientiert sind und nicht nur an reinen Finanzkennzahlen. Wir haben ein Programm zur Steigerung der Pünktlichkeit bei Kundenterminen aufgesetzt. Dafür werden auch mehr Ressourcen eingesetzt. Heute haben wir bereits eine Termineinhaltung von 92%. 92%. Mit dem Maßnahmenprogramm werden wir bis zum Jahresende auf 95% kommen. Wenn wir dann einen Termin nicht halten können, zum Beispiel auch aufgrund der Verkehrssituation in den innerstädtischen Bereichen, kommt es oftmals zu Staus und anderen Themen, werden wir den Kunden frühzeitig über die Terminverschiebung informieren und sofort einen neuen Termin vereinbaren. Dafür brauchen wir die Mobilfunknummer oder die Telefonnummer des Kunden, dass wir ihn auch immer erreichen können. Dafür muss ein neuer Prozess etabliert werden. Daran arbeiten wir. Abgesprochene Termine werden eingehalten. Hierzu investieren wir zusätzliche Mitarbeiter, Qualifizierung, Coaching, Prozessverbesserung, gegebenenfalls auch Springer, um hier Engpässe zu überwinden. Das war's, Herr Lehner.
Bevor er dann antwortet, möchte ich darauf hinweisen, dass mit Beendigung der Generaldebatte die Möglichkeit endet, Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu erteilen oder uns Briefwahlstimmen zu übermitteln bzw. bereits erteilte Weisungen oder bereits abgegebene Briefwahlstimmen zu ändern. Dies ist zur abschließenden Erfassung von Weisungen und Briefwahlstimmen vor der Abstimmung erforderlich. Also wenn Sie das noch machen wollen, dann tun Sie es jetzt in nächster Zeit. Die Generaldebatte wird in einiger Zeit enden. Herr Dannenfeldt.
Ja, danke. Ich habe hier eine Frage von Herrn Streichern zum Thema Parteispenden. Zahlt die Deutsche Telekom Spenden an Parteien? Wenn ja, in welcher Höhe? Zur Frage nach den Parteispenden, wie jedes Jahr fast, sage ich schon, die klare Feststellung, die Deutsche Telekom zahlt keinerlei Parteispenden. Und das ist ihr auch durch das Parteiengesetz verboten, da der Staatsanteil über 25% liegt. Dann habe ich eine weitere Frage, nämlich in den Jahren 2014, 15 und 16, was haben wir da für Parteispenden ausgegeben? Was unternehmen Sie auf diesem Feld? Haben Sie in den USA Parteien Geld gespendet? Und hier zur Klarstellung, Herr Bachmann, sowohl in Deutschland als auch in den USA dürfen wir und tun wir das auch nicht, Richtung Parteien zu spenden. Dann hatte ich eine Frage zum Thema Sponsoring. Herr Streichern, die Frage Sponsoring und Spenden insgesamt, also nicht nur Parteispenden. Spenden insgesamt im Telekom-Konzern im vergangenen Jahr rund 23 Millionen Euro ist die Zahl für Sponsoring in 2016, die weltweiten Aufwendungen bei 122 Millionen Euro. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unsere Sponsoring-Ausgaben im Übrigen nicht weiter spezifizieren. Dann habe ich die Frage von Herrn Bachmann zum Thema Ausbildung 2014, 15 und 16, nämlich die Frage, wie hoch sind die Weiterbildungsinvestitionen und Ausgaben? Dazu folgende Zahlen. In 2014 beliefen die sich auf 187 Millionen, 2015 141 Millionen, 2016 132 Millionen jeweils für den Gesamtkonzern ohne die T-Mobile US. Und uns ist sehr wohl klar, ich glaube, das betonen wir nicht nur überall, sondern danach handeln wir auch, dass die Weiterentwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen unserer Mitarbeiter die entscheidende Größe des Unternehmenserfolgs ist und dass wir die konsequent weiter fördern werden. Dann hatte der Herr Eichmann nochmal die Frage gestellt, hat sich denn was geändert zum Thema Wettbewerbsverzerrung, Netznutzung, Wettbewerber und Regulierung? Sie haben das Problem perfekt beschrieben und analysiert. Es gibt Verbesserungen, aber die sind leider nur marginal. Während wir in der Vergangenheit die B-Netz-A die Vorleistungspreise für Wettbewerber kontinuierlich gesenkt hat, seit wenigen Jahren jetzt eine Stabilisierung eingetreten, aber das ist sicherlich noch nichts, was man bejubeln muss.
Herr Höttges.
Fragen von Herrn Beffort. Wir prüfen kontinuierlich aus Gründen der Beschäftigungssicherung, aber aus kommerziellen Gründen, ob und welche Aufgaben von eigenem Personal erledigt werden können und welche wir mit Fremdfirmen besetzen. Und das werden wir auch zukünftig so tun. Wir brauchen sowohl die internen als auch die externen Arbeitskräfte. Wir können das nicht alleine auch von den Arbeitszeitplänen und von den Spitzen, die wir haben, nur mit internen Dienstleistern, internen Kräften abarbeiten. Sie hatten weiter das Thema Mobbing adressiert. Wir nehmen das Thema sehr ernst. Einer unserer 5 Konzernleitsätze hebt genau auf das Thema ab: Integrität und Wertschätzung leben. Ich habe das Thema Haltung ja heute Morgen adressiert. Und es verlangt von Führungskräften und allen Beschäftigten gegenseitigen Respekt sowie Anerkennung und Wertschätzung im Umgang miteinander. Die Einhaltung dieser Leitlinie ist für die jährliche Vergütung übrigens relevant. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich an den Vorgesetzten, den Compliance-Bereich direkt oder anonym über das Hinweisportal entsprechend zu artikulieren. Hinweise, die beim Compliance-Bereich eingehen, prüfen wir sorgfältig und ergreifen die im Einzelfall angemessenen Maßnahmen. Übrigens, diese werden dann auch im Aufsichtsrat diskutiert. Herr Bevor, Sie hatten verschiedene Themen angesprochen zum Thema Mitarbeiterförderung, neue Strategie, einfach anders und andere Themen. Die Entwicklung unserer Mitarbeiter ist ein Herzensanliegen. Das ist keine Floskel, sondern das ist das wichtigste Potenzial. Und die Digitalisierung erfordert die Fokussierung auf IT. Ich hatte darauf hingewiesen, dass wir bereits 1500 IT-Experten dieses Jahr einstellen wollen, um hier stärker zu werden. Ich hatte weiter darauf hingewiesen, dass wir 7500 Azubis haben und 2000, ich glaube, diese Frage hatte ich schon beantwortet. Dann kommen wir zu der Frage von Herrn Bevor. Sie fragten zur Unternehmenszielerreichung der Telekom Deutschland. Diese profitierte im Bericht zwar insbesondere vom guten Konzern-Cashflow, der durch ein starkes US-Geschäft getrieben wurde. Die Unternehmenszielerreichung für 2016 wurde mit 114% festgelegt. Die Zielerreichung auf Basis der Big Six, also der reinen nationalen Ziele, das sind die sogenannten 6 strategischen Themen, die in Deutschland besonders relevant waren, betrug 95%. Es handelt sich hier nicht um eine Reduzierung der Zielerreichung, sondern es handelt sich hier um unterschiedliche Teile in der Zielesystematik. Ein Teil der Mannschaft wird nur auf rein deutsche Ziele entsprechend verzielt, wenn die Führung auch ein Cashflow-Ziel hat, was in der Gruppe erwirtschaftet wurde ist. Und dadurch war dieses entsprechend anders. Herr Bilford, der wichtigste Trend in unserer Branche wurde gefragt und das Thema Connected Car von Ihnen adressiert. Telekommunikation wird für Endanwender und Geschäftskunden immer relevanter und die Datenmengen wachsen dabei rasant. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Festnetz und Mobilfunk. Die direkte Anbindung unserer Mobilfunkmasten mit Glasfaser ist ein wesentlicher Pfeiler unserer Netzüberlegenheit gegenüber unseren Wettbewerbern. Kleine Anekdote am Rande. Die Milliarden, die wir investiert haben in den letzten Jahren, haben dazu geführt, dass fast 100% unserer Mobilfunkantennen mit Glasfaser versorgt sind. Unser Wettbewerber Vodafone hat nur 25% versorgt und möchte jetzt regulierungsseitig erwirken, dass er Zugang auf unsere Glasfaserinfrastruktur bekommt. So funktioniert Regulierungspolitik. Dieser Vorteil wird für die Netze der nächsten Generation natürlich noch wichtiger, weil die riesigen Datenmengen, die über 5G laufen, auch über Glasfaserinfrastrukturen transportiert werden müssen. Unser Fokus und Kerngeschäft ist der Betrieb von integrierten Telekommunikationsnetzen. Mit IT- und Internetunternehmen kooperieren wir, um den Kunden ein optimales Erlebnis zu ermöglichen. Unser Partnering ist mit dem Baustein Win with Partners, und ich hatte eben darauf hingewiesen, einer unserer strategischen Zielkomponenten. Erfolgreiche Angebote wie Stream On bestätigen diesen Einsatz, und ich gehe ja gleich nochmal auf Stream On explizit ein. Zu Ihrer Frage zum Thema Cloud und Connected Car. Unsere Kunden nutzen unsere Cloud-Angebote individuell und können unsere Cloud mit ihren eigenen Anwendungen auch für die Steuerung von Robotoren einsetzen. Wir bieten keine eigenen Anwendungen zur Steuerung von Robotoren. Wir positionieren uns als Plattformbetreiber und als Integrator. Denkbar wäre auch die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Partner. Aktuell gibt es hierfür aber keine Planung. Das Tech-Boost-Programm bei der T-Systems ist ein Förderprogramm für junge Startups, die Cloud-Ressourcen im Wert von bis zu 100.000 Euro bekommen können. Theoretisch wäre ein Bezug denkbar, wenn eines der geförderten Startups genau diese Lösung zum Geschäftsmodell machen würde. Ein direkter Zusammenhang besteht aber nicht. Die Telekom arbeitet mit verschiedenen Automobilherstellern und Zulieferern zusammen. Wir betreiben beispielsweise für Daimler und BMW die Plattform für die vernetzten Fahrzeuge. Für MAN liefern wir die Technologie, damit das Unternehmen gemeinsam mit Continental den digitalen Tachograph in den USA vermarkten kann. Und Sie sehen also, wir sind in vielen Bereichen, auch im Automobilbereich, mit den Zulieferern in Verbindung. Herr Bilford, Sie stellten weiter die Frage zum Bonusprogramm für Mitarbeiter, wie es zum Beispiel in der Automobilindustrie gemacht wird oder bei Bosch. Ich glaube, das war ein anderer Herr, der das adressiert hatte. Für das zurückliegende Geschäftsjahr plant die Telekom keine besondere Prämienzahlung für die Geschäftsentwicklung. Aber auch ohne eine solche Prämie partizipieren die Arbeitnehmer der Deutschen Telekom aktuell am Unternehmenserfolg, und zwar durch Tariferhöhung, Gehaltsüberprüfung und die variable Vergütung. Wir halten uns vor, das Thema, was momentan ja breit diskutiert wird, über Bonusprogramme oder Kollektivziele nachzudenken, und wir nehmen Ihre Inspiration oder Ihren Input hier gerne auf und berichten darüber dann in der Folgesitzung. Sie stellen die Frage nach den Autos als Mobilfunkstationen, Herr Bilford. Eine bewegliche Flotte aus autonom gesteuerten Basisstationen zu managen, ist technisch sehr komplex und kann quasi keine garantierte Servicequalität gewährleisten. Zudem verfügt die Autoindustrie weder über das notwendige Mobilfunkspektrum, noch kann sie eine Datenübertragung ohne eine entsprechende fest installierte Mobilinfrastruktur gewährleisten. Also das ist eher, man nennt das Meshnetze, wenn sich diese Autos demnächst untereinander kommunizieren. Das ist eine Art Bluetooth-Standard, der dann stattfinden wird, aber kein flächendeckendes Mobilfunknetz oder Infrastrukturnetz. Sie stellen weiter die Frage zum Thema Digitalisierung des Mittelstandes. Ziel der Telekom Deutschland ist es, der Partner für die Digitalisierung des Mittelstandes zu werden. Die Digitalisierung ist aus unserer Sicht im Mittelstand inzwischen angekommen. Die Rolle des Beraters übernehmen dabei 1500 Vertriebsmitarbeiter, die wir hier draußen haben. Diese sowie auch spezielle Servicetechniker und Innendienstmitarbeiter werden speziell in Bezug auf die Digitalisierung und die Kundenbedürfnisse geschult. Wir bieten den Kunden ein Portfolio von hochbitratigen Internetanschlüssen über Machine-to-Machine-Kommunikation bis hin zu Business-Applications wie Salesforce an. Das ist ein Wachstumsgeschäft, an dem wir partizipieren und was auch die zukünftige Beschäftigung natürlich in unserem Unternehmen sicherstellen wird. Damit komme ich zu Fragen von Herrn Lohninger. Herr Lohninger, gemäß des Prinzips der Netzneutralität kann diskriminierungsfrei jeder Anbieter von legalen Audio- und Videostreaming-Diensten auf Wunsch am Stream-on-Programm teilnehmen. Jeder. Derzeit haben wir 22 angeschlossene Anbieter, weitere folgen in Kürze. Bei bisher weit über 100 Anfragen konnten wir lediglich 3 Anbieter bisher nicht bei Stream-on aufnehmen. Ihre Angebote haben sich nicht als Audio- bzw. Videostreaming-Dienste im Sinne unserer AGBs qualifiziert. Die Teilnahmebedingungen sind in unseren AGBs beschrieben und ich glaube, Sie wissen die genau. Sie fragen, was wir tun, wenn Stream-on verboten wird. Stream-on ist lediglich eine Option für Streaming-Dienste und unsere Kunden. Kein Anbieter von Internetdiensten wird ausgeschlossen. Jeder Dienst ist weiter in bestmöglicher Qualität verfügbar. Wir haben sehr genau geprüft, ob rechtliche Vorschriften verletzt sind. Dies ist nicht der Fall. Insofern sehen wir der Prüfung der Bundesnetzagentur gelassen entgegen. Sie fragten weiter zum Thema europäischer Binnenmarkt und Stream-on und in Ergänzung zur Antwort zu Stream-on von eben, ob wir das auch weiter auf andere Märkte ausdehnen wollen. Der europäische Binnenmarkt hat mit der sprachlichen Fragmentierung in der Tat eine zusätzliche Hürde. Diese muss jeder Anbieter, der in einem Mitgliedstaat erfolgreich sein will, durch ein Angebot in der Landessprache überwinden. Daran ändert Stream-on nichts. Zusätzlich zu Deutsch ermöglichen wir auch eine Anmeldung in Englisch. Herr Lohninger, zu Ihrer Frage zu Stream-on. Wir haben Produkte wie Stream-on bereits in den USA, in den Niederlanden, in Deutschland und in Polen eingeführt. Die Kunden sind begeistert. Weitere Länder sind in Vorbereitung, um diesen Service für die Telekom auch noch in anderen Gebieten zur Verfügung zu stellen. Herr Dufner stellte die Frage zu YouTube und der Beta-Version und hat Google zugestimmt, der Deutschen Telekom Zugang auf die Beta-Version zu gewährleisten. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Anwendungsentwickler sich für die Beta-Programme der Softwarehersteller registrieren kann. Im konkreten Fall mit YouTube gibt es für uns aktuell keinen Bedarf, auf Beta-Versionen zuzugreifen. Herr Dufner, zu Ihrer Frage, wie viele Anfragen zu Stream-on aus dem Ausland kamen. Es ist teilweise schwer, Anbieter als inländisch oder ausländisch einzuordnen. Sind sehr internationale Kunden, die wir haben. Im Übrigen können wir zu individuellen Partneranfragen hier an dieser Stelle keine Auskunft geben. Sie fragten, ob frühe Anbieter bei Stream-on einen Vorteil hatten. Keiner der frühen Anbieter oder Partner hat Vorteile gegenüber der späteren Teilnehmern, vom zeitlichen Vorsprung abgesehen. Der Stream-on-Dienst war und ist für alle Partner kostenlos. Sie fragen weiter, bei welchem Stream-on-Partner wir nachtelefoniert haben und aus welchen Ländern diese Angebote kamen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu individuellen Partneranfragen keine Auskunft geben können. Herr Dufner, wir haben ausreichend Ressourcen, um alle Partneranfragen für Stream-On zeitnah zu beantworten und auch die Partner auf unsere Plattform zu nehmen. In Sachen Qualifikation für Stream-On, bislang haben sich 3 Partner aufgrund ihres Angebots nicht für eine Teilnahme qualifiziert. Ich hatte darauf schon hingewiesen. Sie möchten zu Stream-On wissen, wie viel bereits den technischen Fragebogen ausgefüllt haben. Von den mehr als 100 Interessenten sind es über ein Drittel, die diesen Fragebogen ausgefüllt haben. Zu Stream-On hinterfragen Sie die künftige Kostenfreiheit. Es gibt derzeit keine Pläne für eine Umstellung auf eine kostenpflichtige Leistung für Stream-On-Partner oder für die Endkunden. Sie fragten auch nach der Veröffentlichung der technischen Leitlinien für die Teilnahme an Stream-On. Diese sind veröffentlicht und im Internet unter www.telekom.de abrufbar. Dort sind auch Informationen zum sogenannten Traffic Shaping hinterlegt. Sie möchten auch wissen, ob Partner besondere Rechte eingeräumt werden. Nein, es gelten die gleichen Bedingungen für alle Stream-On-Partner, ob das eine FAZ ist oder ein Netflix, da gibt es keinen Unterschied. Netzneutralität. Herr Dufne, Ihre Frage zu Punkt 6.2 AGB bei Stream-On. Jeder Partner hat entsprechend unserer AGB dieselben Rahmenbedingungen. Die individuelle Nutzung kann jedoch unterschiedlich ausgeprägt sein. Herr Schollenberger, die Telekom Deutschland betreibt heute bereits das beste Netz in Deutschland. Übrigens, bei aller Kritik, die wir manchmal hören, wir haben seit 5 Jahren in Deutschland keinen Test nicht gewonnen. Wir haben alle Tests in Deutschland gewonnen. Und die Stiftung Warentest hat uns gerade letzte Woche wieder qualifiziert als das beste Netz in Deutschland. Ich sage das nur mal, weil das sind unabhängige Institutionen wie Connect oder andere, die hier permanent das Netz messen. Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Die Netzqualität wird in unserem Network Operations Center kontrolliert. Die Qualität prüfen wir dabei an mehreren 100 Messproben rund um die Uhr. Das Netz ist gegen Ausfälle durch hochredundante Systeme, das sind also Doppel- oder Dreifach-Parallelsysteme, abgesichert. Und im Mobilfunk erreichen wir eine Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes von 99,5% Verfügbarkeit. Wir arbeiten natürlich stetig an neuen Technologien und Prozessen, um uns weiter zu verbessern. So analysieren wir im TV-Bereich die Datenübertragung permanent und können so proaktiv Probleme lösen, bevor der Kunde sie bemerkt. Das machen wir übrigens mit Artificial oder mit künstlicher Intelligenz, die Daten hierzu analysiert. Und weil Sie die gleiche Frage auch an den Aufsichtsrat gestellt haben, wir sind uns in diesem Punkt mit dem Aufsichtsrat einig, wenn ich das sagen darf, Herr Lehner.
Ja.
Herr Eichmann, das Thema Mitarbeiterzufriedenheit T-Mobile US hatte ich ja schon adressiert. In Ergänzung dazu, selbstverständlich war und bin ich immer bereit und interessiert, direkt mit den Mitarbeitern zu sprechen. Ich war zum Beispiel letztes Jahr im Herbst in Kansas City im Callcenter und habe mich da mit den Mitarbeitern ausgetauscht. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Callcentern ich jetzt schon gewesen bin. Dieser Dialog findet permanent statt. Es ist ein Klischee, wenn Sie glauben, diese Vorstände sitzen im Elfenbeinturm und kriegen nicht mit, was da draußen los ist, dann haben Sie ein völlig falsches Verständnis von unserem Tagesgeschäft. Selbstverständlich war und bin ich da auch sehr motiviert, von Ihnen ausgerechnet 3.000 Mitarbeitern der T-Mobile US angesprochen, ist es mir allerdings unmöglich, jetzt einzeln auf die Mitarbeiterbefragung einzugehen. Hier setze ich auf unser amerikanisches Team, das, wie bereits heute dargestellt, auf verschiedene Arten und Weisen einen unmittelbaren Dialog mit den Beschäftigten durchführt. Herr Eichmann, zur Frage der Sicherheit in der Cloud kann ich nur sagen, dass die Daten in der Cloud besser gesichert sind, als wenn Sie es auf einem lokalen Speicher haben. Also das müssen wir immer wieder im Hintergrund haben. Die Cloud ist ein Ort, den Sie sicher mit einer modernen Software schützen können. einen lokalen Rechner, viele lokale Rechner, die womöglich noch verbunden sind, gleichzeitig zu schützen, ist ungleich schwieriger und ungleich komplizierter. Dass die Daten in unserer Cloud gut gesichert sind, würde ich unterstellen. Das ist das, was wir unseren Kunden garantieren. Und ob die NSA hier Zugriffsmöglichkeiten hat, will ich doch nicht hoffen. Wir beschäftigen ein großes Team aus Sicherheitsspezialisten, die die getroffenen Schutzmaßnahmen aktuell einhalten. Wir überprüfen mit mehr als 3.000 aus dem Internet erreichbaren Systemen wöchentlich vollautomatisiert mit sogenannten Schwachstellenscannern entsprechende Impulse oder Signale aus dem Netz. Unser Computer Emergency Response Team bearbeitet jedes Jahr mehr als 5.000 Sicherheitshinweise zu Schwachstellen in Softwareprodukten und jedes Produkt durchläuft vor dem Marktstart das sogenannte Privacy und Security Assessment, in dem nicht nur die Konzeption der Sicherheitsmaßnahmen festgelegt werden, sondern auch Sicherheitstests durch unsere eigenen Hacker-Teams. Wir haben eigene Hacker-Teams, durchgeführt werden. Klar ist aber auch, eine hundertprozentige Sicherheit kann es und wird es auch nicht geben können. Herr Bachmann, Sie haben uns um eine langfristige Ergebnisprognose gebeten. Sie können in unserem Geschäftsbericht sehen, was wir in diesem Jahr und im Folgejahr erwarten. Diese Prognose wird jedes Jahr aktualisiert, eigentlich jedes Quartal, Klammer zu. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu diesem Zeitpunkt keinen weiterreichenden Ergebnisausblick veröffentlichen. Wir haben eine Prognose, wir haben eine mittelfristige Guidance und wir haben entsprechend kurzfristige Jahresziele, die ich ja auch in meiner Rede eben explizit adressiert habe. Ich denke, das gibt eine klare Perspektive auf die Zukunft unseres Unternehmens. Herr Bachmann, Sie fragen nach der Zahl der Lobbyisten in Berlin, Brüssel und Washington. Wir beschäftigen keine Lobbyisten im klassischen Sinne. Interessensvertretung machen bei uns die Experten für die jeweiligen Themen. Unsere Vertretungen in Washington, Brüssel und Berlin beschäftigen zusammen weniger als 20 Mitarbeiter und sie sind Ansprechpartner für Politik und Behörden. Jetzt komme ich endlich in Form hier. So, Sportsponsoring. Unser wichtigstes Angebot ist der FC Bayern. So, das ist die Mannschaft, auf die wir setzen. Und wie Sie wissen, ist der FC Bayern eine der erfolgreichsten und wertvollsten Fußballvereine der Welt. Und wenn Sie am Montag die Zeitung aufschlagen, achten Sie mal bitte darauf, wie oft Sie das T sehen. Jeden Montag auf der Titelseite ist das T zu sehen. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass das in Ihrer Lokalzeitung so ist. Daneben sind wir Premiumpartner des Deutschen Fußballbundes, dem natürlich auch viele Millionen Amateurfußballer angehören. Kleinere Partnerschaften mit weiteren Bundesliga-Clubs sowie Engagements im Kinder- und Jugendbereich runden unsere Fußballaktivitäten ab. Im olympischen Sport sind wir als nationaler Förderer der Stiftung Deutsche Sporthilfe verpflichtet, unterstützen dort besonders den paraolympischen Bereich. Dieses Engagement ist eine ideale Ergänzung unserer Partnerschaft mit dem Deutschen Behindertensportverband, den wir ebenfalls finanziell unterstützen.
Völkes Danke, Herr Dannenfeld. Wir sind wohl eine ganze Reihe Bayern-Fans im Saal, ne? Ist ja auch gut so.
So, ich habe 8 Antworten zu Fragen, die Herr Bachmann gestellt hat. Sie fragten, Herr Bachmann, wie viele Mitarbeiter ein Erfolgsfaktor bei uns sind. Und die Antwort ist, grundsätzlich ist bei uns jeder Mitarbeiter ein Erfolgsfaktor. Und Sie fragten nach der Entlassung von Mitarbeitern in den Jahren 2014 bis 2014 bis 2016. Wir haben im Jahr 2014 europaweit ca. 1.750 Mitarbeiter arbeitgeberseitig entlassen. Im Jahre 2015 knapp 1.850. 1.850, im Jahr 2016 etwas mehr als 900. Zum Konzernumsatz, die Frage, 2014 62,7 Milliarden, 2015 69,2 Milliarden, 2016 73,1 Milliarden. Dann die Frage zu den Marktanteilen. Der Marktanteil Ende 2016 im deutschen Festnetz lag bei 50,9%. Es sind 19,8 Millionen Kunden im Festnetzbestand. Unser Ziel ist es, den Marktanteil im Festnetz gegen starke 50,9%. Unser Ziel ist es, den Marktanteil im Festnetz gegen starken Wettbewerb durch die Kabelnetzbetreiber und die Telefonnetzbetreiber zu verteidigen. Im Mobilfunk in Deutschland ist die für den Marktanteil relevante Kennziffer der sogenannte Service Revenue, also der Umsatz, der mit tatsächlich Diensteumsatz generiert wird. Er lag Ende 2016 bei 36,7%. Ende 2017 wollen wir darüber liegen. Eine Vorgabe von 30% in diesem Kontext, die Sie erwähnt haben, gibt es nicht. Und in Europa haben wir in den meisten Ländern eine gute Marktposition. Unser Ziel ist es, die bestehenden Marktanteile kontinuierlich auszubauen. Sie interessieren sich für die Zahl der Beamten. Bei der Gründung 1995 beschäftigte die Deutsche Telekom AG 130.697 Beamte. 2010 waren es dann rund 44.000, 2014 über 34.000 und in 2016 knapp 28.000 Beamte. Die Begründung neuer Beamtenverhältnisse ist seit Bildung der Aktiengesellschaften, also der Postreform, rechtlich nicht mehr zulässig. Dann zu Ihrer Frage nach dem Risikomanagement. Frühzeitige Identifikation, Bewertung und das Managen von Risiken und übrigens auch Chancen ist integraler Bestandteil der konzernweiten Planungs-, Steuerungs- und Kontrollsysteme. Risiken ergeben sich insbesondere aus den regulatorischen Rahmenbedingungen, aus dem intensiven Wettbewerb, aus dem starken Preisverfall im Telekommunikationsgeschäft, aus der Transformation des Unternehmens und aus Rechtsstreitigkeiten. Weitere Angaben können Sie unserer Darstellung des Risiko- und Chancenmanagements im Geschäftsbericht entnehmen. Da gibt es detaillierte Informationen zu. Dann hatten Sie nochmal das Thema Einstellung von Beamten angesprochen. Ich hatte es eben schon gesagt, gesetzlich seit der Postreform 2 ausgeschlossen und damit stellen sich die weiteren Fragen zu Kosten und Vorzügen nicht mehr. Und dann habe ich hier noch eine Frage, ob wir den Eigenbau von Fahrzeugen oder ähnliche Projekte verfolgen, wie es zum Beispiel die Post tut. Die Antwort hier ist schnell gegeben, nein, jedenfalls nicht, was in der gleichen Größenordnung in den Aktivitäten der Post vergleichbar ist. Dann hatten Sie gefragt, Frage zum Ausschluss der Weitergabe von Insiderinformationen. Es werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben im Gespräch mit Analysten und Investoren keine Insiderinformationen weitergegeben. Wir haben eine Investor Relations Abteilung, die jedes Jahr immer wieder ein Gütesiegel kriegt und die stellen das sicher, dass das nicht passiert. Und dann noch die Frage zum Blackstone und Goldman Sachs ganz konkret. Blackstone ist an der Deutschen Telekom AG nicht mehr beteiligt. Es wurden und es werden keine internen Gespräche geführt oder Informationen weitergegeben. Und bei Goldman Sachs handelt es sich um eine Investmentbank, deren Beratungsleistung fallweise mal in Anspruch genommen werden.
Yes. Herr Bachmann und Scharfheim, beide stellten die Frage bezüglich der Angaben der Ausgaben für Innovation für die Jahre 2014, 15, 16 in Euro und in Prozent des Umsatzes sowie die drei größten Projekte. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen lagen 2014 bei 95,6 Millionen, 15 bei 108,1 Millionen und 2016 bei 84,1 Millionen. Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben in Prozent vom Umsatz. Umsatz 2014 62,7 Milliarden, das sind 0,152%. 2015 69,2 Milliarden Umsatz, 0,156%. 2016 73,1 Milliarden Umsatz, 0,115%. In 2016 gingen die größten Investitionen in die Kernthemen der Digitalisierung wie Internet der Dinge, Cloud, Access, also den Zugang zu der Infrastruktur, Integration, Festnetz und Mobilfunk, also Konvergenz. Unsere Ziele sind insbesondere durch die Gründung des neuen Vorstandsbereichs Technology und Innovation, schnelle neue Geschäftsmodelle und Technologien wie 5G, Internet der Dinge, neue Endgeräte oder auch Trends wie künstliche Intelligenz weiter voranzutreiben. So, ich glaube, Von meiner Seite ist es das erstmal, Herr Lehner.
Dann kann ich als Aufsichtsratsvorsitzender noch einige Fragen beantworten, die gestellt worden sind. Wie teuer war die Hauptversammlung, Herr Schanowski? Die Summe ist 4,8 Millionen Euro. Das sind die pagatorischen Kosten. Ich spreche nicht von den Opportunitätskosten. Davon entfallen auf die Hallenmiete 130.000 Euro, auf den Postversand rund 700.000, auf Druck und Papier rund 400.000 und auf Catering rund 100.000. Das waren die Kosten 16. Die Kosten 17 werden in ähnlicher Größenordnung liegen, weil die Veranstaltung so ähnlich ist. Aber die endgültige Abrechnung liegt da naturgemäß noch nicht vor. Ich möchte darauf hinweisen, dass ungeheuer viele Kosten dadurch anfallen, dass die Anmeldungen sehr hoch sind und die Präsenz viel, viel niedriger ist. Und das betrifft auch die Frage, wie viele Fahrtickets wir verschicken. Wir verschicken für 7.000 Leute Fahrtickets verschicken und hier kommen 2.000 an und dann sind Kosten angefallen. Für was? Insofern wären wir sehr glücklich, wenn die Aktionäre eine höhere Disziplin, wollen wir nicht einklagen, regen wir an, in dieser Frage hätten. Dann kann man auch Lebensmittel besser planen. Zu der Frage Verlängerung Mandat Reinhard Clemens. Nachfolgeprozesse laufen in diesem Unternehmen sehr sorgfältig ab. Der Aufsichtsrat hat die Frage der Nachfolge von Herrn Clement sorgfältigst diskutiert und ist zum Ergebnis gekommen, Herr Clement ist der richtige Mann, um diesen Unternehmensbereich zu führen. Die Hauptversammlung, Herr Helmerichs, der letzte Satz in meinem Schriftsatz heißt hier, abschließend darf ich darauf hinweisen, dass die nächste ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom voraussichtlich Mitte Mai dieses Mal in Bonn stattfinden wird, zu der wir alle Aktionäre herzlich willkommen heißen. Und der Ort in Bonn ist World Conference Center. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen gemütlicher als hier, oder? Und ist auch Bonn. So. Aber nichts gegen die Kölner, ne, sag ich als Düsseldorfer. Ja, wir werden da für alle Bonner werden wir hinreichende Skizzen beilegen. So, Frauenquote im Aufsichtsrat. Frau Wachowski, wir sind im Aufsichtsrat bestrebt, den Frauenanteil zu erhöhen. Ein Limit nach oben gibt es nicht. Ich bin da voll bei Herrn Bachmann. Qualität zählt, allerdings Quote ist Gesetz und Gesetze sind zu befolgen. Das vom Aufsichtsrat, wir müssen auf den Vorstand Ziele nennen, die können wir verfehlen. Und da haben wir als Ziel 2/7 genannt und das orientiert sich an der Stabilität, Zusammensetzung und so weiter. Vergütung von Herrn Clemens. Vergütungssysteme sind sehr komplex, müssen strikt befolgt werden, wie wir in der Vergangenheit gelernt haben. Und deswegen können sie im Einzelnen mal so ausfallen, dass es einem nicht gefällt. Man hat natürlich einen gewissen Spielraum, aber keinen großen. Und Sie erinnern sich an den Mannesmann-Prozess, wo Leute streng bestraft wurden, wenn sie bestehende Vergütungssysteme veränderten. Sie finden die Darstellung unseres Vergütungssystems im Geschäftsbericht, Seite 115 folgende. Da können Sie aus dem Text entnehmen, dass wir Konzernziele für den gesamten Vorstand haben, die für alle Vorstandsmitglieder gleich sind. Wir haben dann Individualziele, wo das Spartenergebnis reingeht. Insofern ist der Chef einer Sparte, die geringer performt als einer anderen, dann in der Summe geringer als der einer Sparte, die besser performt. Und das war auch bei Herrn Clemens der Fall. Einzelheiten sehen Sie im Vergütungsbericht. Zielerreichungsgrade möchte ich nicht nennen. Das liegt unterhalb der Veröffentlichungsfristgrenze. So. Ja, Herr Dufner, Sie fragen nach der Reihenfolge der Redner und Redner. Das ist eine der schwierigsten Fragen, die ich als Versammlungsleiter zu behandeln habe. Und ich versuche, das immer vernünftig zu machen. Natürlich gilt, oder natürlich ist ein Aspekt, die zeitliche Reihenfolge der Anmeldung. Das wird überlagert durch Überlegung, welche Fragestellungen sind relevanter für den größeren Teil der Aktionäre. Und traditionell stehen die Vertreter der kleinen Aktionäre im ersten Block, wie es auch diesmal hier war. Wir haben dann heute, wie Sie gesehen, werden die Themen geblockt. Wir haben die kritischen Aktionäre in einem Block zusammengenommen. Wir haben die belegschaftsbezogenen Fragen in einem Block genommen und dann am Ende die, die später gekommen waren. Es ist natürlich schade, dass so viele Aktionäre dann am Ende nicht mehr da sind. Wer weiß, woran es liegt. Waren die Fragen nicht interessant? Waren die Antworten nicht interessant? Ich glaube, ein Ziel sollte sein, die Versammlung insgesamt kürzer zu machen, dass alle Leute mitbekommen, alle Aktionäre mitbekommen, was andere interessiert. Und insbesondere, dass auch nachher noch die Abstimmungsergebnisse, die ja eigentlich wichtig sind, von einem größeren Kreis von Aktionären zur Kenntnis genommen werden. Und wenn Sie mir eine Bemerkung erlauben, ich mache die politisch ganz korrekt, wenn am Ende einer Veranstaltung, die turbulent war, Abstimmungsergebnisse von 99% plus rauskommen, dann versteht man als Versammlungsleiter manchmal nicht, warum vorher die Aufregung so groß war. Aber wir haben immer offene Ohren für das, was uns unsere Aktionäre sagen, und hören da sorgfältig hin.
Keine turbulente Sitzung haben wir
auch. Die schätzen wir auch sehr. So, haben Sie auch Lebensmittelmarken? Ich reduziere das mal auf die Frage, wie gehen wir mit der Steuerung von Nachfrage und Angebot um und wie stellen wir sicher, dass das im Gleichgewicht ist. Wir haben Aktionäre, die sind nicht mehr hier. Die kommen mit der Plastiktüte und füllen die mit Materialien, was auf den Schaltern liegt. Und dann gucken die anderen Mitaktionäre in die Röhre und wir dachten, mit diesen Essensmarken, die es 1:1 regelt, kommt man besser hin. Und wenn einer wirklich Hunger hat, soll er sich beim Versammlungsleiter melden, dann kriegen wir das auch hin. So, dann habe ich noch einige Fragen hier. Das betrifft den individualisierten Ausweis der Anwesenheit bei Aufsichtsratssitzungen. Ich habe Ihnen in meinem Bericht mitgeteilt, dass unsere Präsenzquote 98% war. Es gibt gesetzliche Regelungen, die sagen, wenn einer bei weniger als 50% oder so ähnlich da war, ist mitzuteilen. Ich halte den individuellen Ausweis für überflüssig. Wir nehmen die Anregung auf, aber das sind schon wieder Druckkosten. Frauenquote für Ausschüsse haben wir. Die kürzeste Antwort ist, haben wir nicht. Und ich halte es auch nicht für sinnvoll. Herr Helmreich, Sie haben viele Anregungen gegeben. Bei der Altersversorgung bin ich voll bei Ihnen. Das hat sich in Deutschland immer noch so gehalten. Sie haben mitbekommen, dass wir ja von der entgeltbezogenen Rente auf die sogenannte Defined Contribution gehen, wo Mitarbeiter jährlich eine Scheibe in den Altersversorgungstopf bekommen. Im Vergütungsbericht wird das schon als Teil der Gesamtvergütung ausgesehen. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Kürze die Altersversorgung in Form der Rente ohnehin nicht mehr haben und dass dann die Altersversorgungskomponente Bestandteil einer sonstigen Komponente ist, dass die Kollegen und viele anderen im Alter für sich selber sorgen können. Das ist klar. Es ist darauf hingewiesen worden, dass die Differenzierung anderswo nicht mehr gemacht wird, ähnlich wie bei der Frauenquote. Im Kodex steht, wir müssen differenzieren. Der Hinweis sei erlaubt, gerade beim Vergütungssystem haben wir Moden, die mal das in den Vordergrund stellen, auch in Antwort auf das, was passiert. Wir haben eine Differenzierung in der Grundvergütung, in den variablen Komponenten, und haben damit einen enorm hohen Zwang, auch Individualbeurteilungen vorzunehmen. Und die machen wir auf der Wegstrecke, damit ja die Incentivzahlungen auch wirken sollen. Insofern diszipliniert ein differenziertes Vergütungssystem. Mehr ist natürlich auch anstrengender als eine Zahlung für alle. Aber das ist laufender Bestandteil unserer Überlegungen. Und ich und der Heutige haben mich schon darauf hingewiesen, dass wir das Vergütungssystem, was in 2010 hier genehmigt worden sind, in der Überprüfung haben und uns das angucken. Die SE ist ständig auf der Liste. Ich darf hier sagen, zwei Sachen darf ich sagen. Das ist natürlich erstens eine Frage der Verschiebung, der möglichen Verschiebung der Mitbestimmung, wie Sie das bei anderen Firmen, bei E.ON zum Beispiel oder BASF gesehen haben. Auf der anderen Seite ist das die von Ihnen angesprochene Reduzierung des Gremiums. Dann kommt natürlich auf die Ausschüsse, kommt oder auf die einzelnen Mitglieder verteilt sich die gleiche Arbeit. Insofern ist pro Kopf die Belastung, auch die Ausschusstätigkeit höher. Aber SE ist sozusagen auf unserer, wie nennt man das, Housekeeping-Liste als ständiger Bearbeitungspunkt. Ja, die Fußballanregung ist beantwortet worden. Auf die gehe ich hier nicht mehr ein. Herr Streichern, habe ich noch das Vergütungssystem. Herr Höttges hat darauf hingewiesen, dass bei der Telekom in der Vorstandsvergütung, in der langfristigen Variable, die Kundenzufriedenheit einen ganz zentralen Punkt einnimmt. Es gibt die Forderung von verschiedensten Seiten, das Vergütungssystem noch differenzierter zu machen, in der Erwartung, man reagiert drauf. Ich kann Ihnen sagen, als ich noch Vorstand war, ich stand jeden Morgen vorm Spiegel beim Rasieren und fragte mich, wie sieht dein Vergütungssystem aus? Gehst du mit dem linken oder rechten Fuß los? Also die müssen einfacher sein, aber Sie können sich auch darauf verlassen, es ist nicht nur das Geld, was diesen Vorstand am Arbeiten hält. Das nennen wir intrinsische Motivation. Die wollen, dass die Telekom ein super Unternehmen ist und die Kunden zufrieden sind. Dafür treten die Vorstände dieses Unternehmens an und Geld kommt erst dann. Man, es ist natürlich, das wissen Sie alle, dass die Relation zum Nachbarn ist immer spannend. Und wenn dann Leute durch die Welt laufen, die Mehrfaches verdienen, fragt man sich, warum bin ich hier? Und die Leute, die von Shareholder Value reden, denen sollte man auch mal Söldner Value ins Buch schreiben. So, das waren die offenen Fragen, die noch auf meinem Zettel standen. Jetzt kommt noch einer aus dem Keller.
Ja, die ist schon hier oben angekommen.
Wunderbar, Danfeld.
Wir haben noch eine Frage offen von Herrn Bachmann. Und zwar ging es darum, 2014, 15, 16 Deinvestitionen bezüglich Technik und Geschäftsfeldern. Welcher Umfall lag dahinter und in welchem Maße waren Mitarbeiter betroffen? Ich begrenze mich jetzt auf die Wesentlichen im Folgenden. Wesentliche Desinvestitionen in den Jahren 14, 15 und 16. Für 2014 70% der Anteile an der Scout AG. Damals gab es einen Veräußerungserlös von 1,7 Milliarden. In 2015 Verkauf im Zuge eines Börsengangs der Scout AG Anteile sowie Veräußerung der Anteile an der T-Online und der Interactive Media mit einem Veräußerungserlös von insgesamt 0,6 Milliarden. Euro im Jahr 2016, der Verkauf, der ist heute Morgen schon angesprochen worden, des Joint Ventures EE in Großbritannien sowie eines Aktienpakets der Scout AG mit einem Veräußerungserlös von insgesamt 2,6 Milliarden. Die Anzahl der dadurch betroffenen Mitarbeiter betrug in etwa 2014 rund 1300, in 2015 keine und in 2016 ca. 600. Damit sind meine Fragen auch durch.
Ich muss jetzt mal ein großes Lob an unsere Kollegen im Backoffice sagen. Hört ihr alle zu? Wie? Ich hatte ja befürchtet, na, das Lob kommt gleich nochmal, aber das ist jetzt ein spezielles Lob, weil ich weiß nicht, ob Herr Helmich noch da ist. Also, Helmich, mir ist jetzt gesagt worden, die Antworten auf Ihre Fragen wären jetzt da. Und mir ist auch gesagt worden, was ich mal glaube, die Beantwortung wird auch nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir könnten jetzt sagen, wir machen die Antwort, dann haben wir alles ordnungsgemäß behandelt und haben keinen Nachhänger. Jetzt ist mir gesagt worden, die Antworten sind beim Herrn Dannenfeld. Herr Dannenfeld, sind Sie wirklich da?
Ja.
Das ist wunderbar. Dann, wenn Sie erlauben, reden Sie nicht so schnell, Herr Dannenfeld, damit die Antworten auch verstanden werden. Jetzt kommen die Antworten, auf die wir diese Behandlungsweise vereinbart haben, die dann doch nicht nötig ist, weil das Backoffice so gut ist. So, Herr Dannenfeld.
So, ich fange an mit der Frage, die Herr Helmich gestellt hat, mutmaßliche schwere Verstöße gegen das Datenschutzgesetz. Vertrauenswürdige, hochsensible Daten würden ohne Zustimmung an Dritte weitergegeben, Firma TNS Inkassoverfahren. Nehmen Sie bitte dazu Stellung, war die Bitte. Dazu, Herr Helmich, die klare Aussage, die Deutsche Telekom gibt keine Kundendaten an Dritte weiter, ohne dazu eine rechtliche Grundlage zu haben. Die Grundlage kann die Zustimmung der Kunden sein, aber auch vom Gesetzgeber ausdrücklich geregelte Fälle, wie die Einbindung von Dritten als Auftragsdatenverarbeiter. Wenn wir Dienstleister einsetzen, werden diese eng durch die entsprechenden Verträge gebunden, unter anderem mit Vertragsstrafenregelungen. Vor der Beauftragung und während der Vertragslaufzeit erfolgt eine ständige Kontrolle. Sollten wir Unregelmäßigkeiten bei unseren Dienstleistern feststellen, wird dem konsequent nachgegangen. Dies geht bis zur Einschaltung von Strafverfolgungsorganen und fristloser Kündigung der Verträge. Dann habe ich die Frage hier, wie hoch sind durchschnittlich die Kosten für die Aufstellung und Betrieb der KVZs? Sie interessieren sich insgesamt für die nochmal KVZs, das sind diese Multifunktionsgehäuse, diese grauen Kästen, die Sie in den Straßen immer sehen. Die Kosten belaufen sich zwischen 5.000 und 10.000 Euro je nach Typ und Ausstattung. Es gibt unterschiedliche Größen und unterschiedliche technische Ausstattung. Die Kosten für den Betrieb betragen zwischen 800 Euro und 1.000 Euro pro Jahr. Dann haben Sie gefragt, wie viele KVZ stehen auf öffentlichem Grund, muss die Deutsche Telekom dafür Gelder entrichten? Die Aussage ist, von diesen Wir haben insgesamt 388.776 sogenannte Kabelverzweiger, KVZs der Telekom, die zu allergrößten Anteilen auf öffentlichem Grund stehen. Und für die Standortnutzung müssen dort keine Gelder entrichtet werden. Dann hatte ich die Frage, wie viele Kabelverzweiger haben wir, eben schon beantwortet, aber nochmal zur Wiederholung, 388.767 in Deutschland. Dann nochmal die Frage, wie viele KVZ stehen auf privatem Grund, privater öffentlicher Grund und die Grundbucheinfrage, die weit überwiegende Zahl an Kabelverzweigern steht auf öffentlichem Grund. Das heißt im Umkehrschluss, wir haben einen sehr geringen Anteil, der auf einem privaten Grund steht. Grundbuchrechte sind jeweils eingetragen und eine Änderung der bisherigen Vorgehensweise ist nicht vorgesehen. Dann habe ich die Frage, bei denen, die auf einem privaten Grund stehen, das sind, wie gesagt, ein sehr geringer Teil, um es klar zu sagen, sind weniger als 1%, werden jährlich weniger als 250.000 Euro entrichtet, um letztendlich die Nutzung zu entschädigen. Dann habe ich die Frage nach der Konstellation Partnerschaft mit NetCologne, um das nochmal etwas näher zu detaillieren. Es gibt Gebiete in Deutschland, in denen nicht die Telekom, sondern ein anderes Unternehmen die lokale VDSL oder Vectoring-Infrastruktur aufgebaut hat. Dort kooperieren wir mit den Partnern und da ist zum Beispiel NetCologne einer dieser, die das getan haben, um unseren Kunden dennoch schnelle Anschlüsse bieten zu können. Telekom mietet dafür Leitungen bei diesen Unternehmen an, sowie zum Beispiel eine United Internet oder eine Vodafone bei uns eben auch Leitungen anmietet. Das Produkt heißt bei uns Zuhause Start. Die technische Abwicklung erfolgt über unsere Tochter Congstar, die bereits seit mehreren Jahren über Kooperationserfahrungen und IT-Systeme in diesem Umfeld verfügt. Über die NetCologne-Kooperation konnten wir bislang rund 1500 Kunden mit bis zu 100 Megabit Bandbreite bedienen und planen, diese Kooperation weiter kräftig auszubauen. Dann habe ich die Frage zum Musterverfahren betreffend Prospekthaftung zum zweiten Börsengang. Zugunsten der Deutschen Telekom beendet. Zum dritten Börsengang haben wir, wie auch die Musterkläger, gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt. Der Bundesgerichtshof hat noch keine Termine festgesetzt. Mit einer Entscheidung rechnen wir daher erst frühestens im kommenden Jahr. Es wurde bilanzielle Risikovorsorge in angemessener Höhe gebildet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus verfahrenstaktischen Gründen keine Einzelheiten nennen können und wollen. Wir gehen jedoch weiterhin davon aus, dass der Deutsche Telekom letztendlich keinen Schaden entstehen wird. Dann war die Frage, Sie haben ein Forschungszentrum in Israel. Haben wir denn in Deutschland keine qualifizierten Leute, die das abarbeiten können? Sie haben in Deutschland den Standort Magdeburg erwähnt. Warum Israel? In Israel sind die meisten Security-Startup-Unternehmen der Welt tätig. Deshalb ist es sinnvoll, dass wir auch dort präsent sind, damit wir von der Innovationskraft, die dort existiert, auch profitieren können. Das heißt aber nicht, dass wir in Deutschland nicht sehr engagiert sind. Im Gegenteil, wir sind im Thema Sicherheit in Deutschland extremst engagiert. Wie heute schon erwähnt, beschäftigen wir rund 1200 Mitarbeiter der Telekom Security in Deutschland. So, jetzt muss ich einen Moment mal umschalten. Das war der eine Block, den ich hatte. Glücksspiel habe ich hier noch. Besitzt die DTAG, Deutsche Telekom AG und einer der Töchterunternehmen oder sonstige verbundene Unternehmen eine staatliche Lizenz für das Betreiben und Veranstalten von Glücksspiel? Hier die Frage. Zur Frage nach Glücksspiel und Lizenzen. Die Deutsche Telekom AG ist nicht im Bereich Glücksspiel tätig und hat auch selbst zu keinem Zeitpunkt eine Glücksspiellizenz besessen. Bestehende Partneraktivitäten aus der Vergangenheit befinden sich in der Abwicklung. Illegales Glücksspiel. Ist die Deutsche Telekom in illegales Glücksspiel oder Ähnliches verwickelt? Erstens dazu klare Antwort, die Deutsche Telekom ist nicht in illegales Glücksspiel verwickelt und es gab und gibt mit Bezug auf Glücksspiel weder strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen die Deutsche Telekom, noch gibt es irgendwelche rechtlichen Auseinandersetzungen dazu. Dann haben wir die Frage hier, Herr Helmich, zum Thema Mehrwertdienste, Glücksspiel, Kooperation mit Dritten. Die Telekom betreibt keine Geschäfte mit Mehrwertdiensten für Glücksspiel und zwar weder eigenständig noch in Kooperation mit Dritten. Dann habe ich die Frage, § 47a TKG, wie viele Schlichtungsverfahren wurden bei der Deutschen Telekom Verbraucherschlichtungsstelle bei der BNetzA gegen die Deutsche Telekom gestellt? Wie viele Verfahren waren in 2014, 15 und 16 anhängig? Dazu folgende Antworten. In 2016 gab es insgesamt 800 Verfahren in der gesamten Branche. Die Telekom betrafen davon rund 200 Verfahren. Bei unserem Marktanteil, den ich eben genannt habe, sehen Sie, dass das deutlich unterproportional ist. Wir nehmen Schlichtungsanliegen unserer Kunden sehr ernst und nehmen diese zum Anlass, den Konflikt im direkten Kontakt mit dem Kunden erfolgreich im Sinne des Kunden beizulegen. Über das Ergebnis wird die BNetzA regelmäßig informiert, sodass sich die Durchführung eines formalen Schlichtungsverfahrens erübrigt. Insofern bedarf es in diesen Fällen keiner Schlichtungsvorschläge der BNetzA. Entscheidungen sieht das Verfahren in dieser Art nicht vor. Dann muss ich nochmal umschalten, weil ich habe hier noch einen Block. Nein, ein Glücksspiel hatte ich schon. So, jetzt muss ich einmal checken mit den Kollegen von hinten, ob ich was übersehen habe. Aber ich glaube, wir sind durch. Geben Sie mir 30.
Ich frage einfach mal Herrn Helmich. Haben Sie die Antworten auf Ihre Fragen bekommen?
Das ist einfacher, ja.
Bitte.
Unzureichend oder gar nicht, höre ich. Da müssen wir jetzt noch mal weiter aufnehmen.
Wir gucken noch mal, ob wir Antworten noch haben. Und dann werden wir feststellen müssen, ob die Fragen aus Sicht der Verwaltung beantwortet sind oder nicht. Und wenn die Verwaltung zur Ergebnis kommt, die Fragen sind aus Ihrer Sicht beantwortet worden, dann ist noch was.
Herr Helm, ich habe noch eine Frage, die ich jetzt eben übersehen habe. Die würde ich gerne noch beantworten. Das war die Frage zu den Mehrwertdiensten 01379-36500. Und die Frage war, gehört die Rufnummer der Deutschen Telekom oder kann sie zugeordnet werden? Sie fragen nach der konkreten Rufnummer und Glücksspielen. Die von Ihnen angesprochene Rufnummer gehört nicht zur Deutschen Telekom. Ihre weitergehenden Fragen mit Bezug auf diese Nummer können wir daher nicht beantworten. Des Weiteren fragen Sie allgemein nach Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit Glücksspielangeboten. Uns sind keine Kundenbeschwerden bekannt, da die Deutsche Telekom keine Glücksspiele anbietet. Die hatte ich jetzt noch offen.
Ich frage jetzt mal an die anderen Aktionäre und nicht Herrn Helmich, sind Ihre Fragen beantwortet? Wenn nein, bitte ich um Meldung am Wortmeldecounter und entsprechende werde ich dann aufrufen. Dann darf ich erst Herrn Dufner bitten und dann Herrn Lohningen.